Willkommen zum Podcast der Entscheidungsfinisher, der Community von Menschen, die hungrig sind, auf das nächste Level zu kommen. Hier bekommst du Impulse, Konzepte, Erfolgsgeheimnisse und Praxishacks für dein erfolgreiches Entscheidungsfinishing. Schön, dass du mit dabei bist.
Anhauen, umhauen und wieder abhauen. Dieses Bild haben viele Menschen im Kopf, wenn sie an Vertreter bestimmter Berufsgruppen denken. Mit gravierenden Folgen, zum Beispiel auch für die Versicherungsmakler. 2018 sprachen in einer Studie nur noch 46% der Befragten und damit noch nicht einmal mehr jeder zweite Versicherungsmakler das Vertrauen aus. Von all dem ist mein heutiger Gast, selbst ursprünglich Versicherungsmakler, jedoch nicht berührt. Im Gegenteil, denn zu ihm wollen in guten Quartalen gleich mehrere hundert neuer Mandanten und die zahlreichen Online-Empfehlungen sprechen eine klare, positive Sprache. Er ist unter anderem Master Consultant in Finance, Buchautor des Bestsellers Altersvorsorge für Dummies, Gründer des renommierten Fachzentrums Finanzen in Lippstadt sowie Focus Online-Experte. Über den Umgang mit Vorurteilen und die Entscheidung, einfach die Geschichte der eigenen Branche selbst anders zu schreiben, darüber spreche ich heute mit Dieter Homburg. Schön, dass du bei uns im Podcast bist, lieber Dieter.
Das ist aber eine schöne Anmoderation. Fühle mich geehrt.
Das freut mich. Sag mal, Dieter, fangen wir mal so mit an. Wenn du selbst eine Versicherung wärst, welche Risiken in meinem Leben würdest du denn dann absichern?
Also dein Leben kenne ich natürlich jetzt nicht in der Tiefe, aber generell kann ich dir sagen, wenn du morgen eine Verbraucherschutzzentrale anrufst und sagst, du bist totaler Versicherungsmuffel, du willst nur das Allernötigste haben, warst aber irgendwie bei drei Banken und drei Versicherungen und wenn es nach denen geht, sollst du dich gegen alles versichern. Jetzt sagt ihr mir doch mal von der Verbraucherschutzzentrale, was brauche ich wirklich? Ja. Dann sagen die, mach eine Haftpflichtversicherung. Die benötigen vielleicht 50 Euro im Jahr für Verheiratete oder für eine Lebensgemeinschaft 70 Euro im Jahr. Mach, solange du deine Schäfchen noch nicht im Trockenen hast, einen Berufsunfähigkeitsschutz, weil wenn du in diesem Land körperlich oder geistig nicht funktionierst, gibt es keine soziale Hängematte. Und die beiden Sachen, das ist das Fundament, das solltest du mindestens haben. Alles andere kannst du, aber musst du nicht haben.
Jetzt ist es ja so, lieber Dieter, ich habe es gerade schon gesagt, deine Branche, für die du tätig bist, auch das Maklertum, hat ja manchmal nicht so den besten Ruf. Ich komme ja selber aus dem Vertrieb, wir haben da also so ein kleines gemeinsames Leid. Ich sag mal, ich weiß sehr genau, warum ich trotzdem in diesen Job auch reingegangen bin. Wie war es denn bei dir? Also warum hast du nicht einfach gesagt, ach, ich mache irgendwas, was viel einfacher ist? Was war denn so deine persönliche Motivation, dich mit dem ganzen Thema so intensiv auseinanderzusetzen?
Ja, da sind zweierlei Dinge aufeinander getroffen. Und zwar habe ich damals schon eine recht hohe Affinität überhaupt zu diesem ganzen Börsengeschehen gehabt und habe im Abitur das Planspiel Börse hier bei uns in der Stadt gewonnen. Das richten über die hiesigen Banken aus. Und war dann so motiviert, dass ich mit ein paar Freunden einen Aktienverein gegründet habe, mit 4, 5 Leuten, natürlich ehrenamtlich, aber es ging darum, dass wir uns halt regelmäßig treffen, uns dann wirklich auch dazu verpflichten und unser Wissen ausbauen und auf der anderen Seite halt erste Erfahrungen an den Börsen sammeln. Und das hat der Patriot bei uns in der Stadt mitbekommen, Ulf, was zur Folge hatte, dass wir dann mit einmal auf der Titelseite waren, irgendwie jüngster Aktienvorstand Deutschland oder Aktienvereinsvorstand Deutschland, da war ich irgendwie 20. Ja, und dann kam mit einmal zum nächsten Mitgliedertreffen nicht mehr irgendwie 4, 5 Leute, sondern saßen da 50 Leute. Und die meisten waren doppelt so alt wie ich. So, und dann musste ich alle 2 Wochen Vorträge vorbereiten zu allen möglichen Themen, was ist ein Kursgewinnverhältnis, welche Indizes gibt's und so weiter. Und dann fingen die ersten Mitglieder an und haben mir ihre privaten Unterlagen mitgebracht. Haben gesagt, hey, ich habe hier so einen Fonds bei der Sparkasse gemacht, was hältst du davon und so weiter, du hast doch Ahnung. Ja, und so habe ich mich da langsam reingefuchst, immer weiter, ne, von Ordner zu Ordner. Und irgendwann hat dann einer von denen gesagt, Mensch, das musst du beruflich machen. Du hast jetzt so vielen Leuten im Umkreis geholfen. Dann habe ich mich da immer stärker reingefuchst, habe festgestellt, dass Lebensversicherungen vielleicht für den Versicherer gut sind, aber nicht unbedingt für uns, die dort einzahlen. Dann kam eben bei mir die Idee, das zu machen. Und gleichzeitig habe ich gesehen bei meinen Eltern, dass die Zeit ihres Lebens am Buckeln gewesen sind, haben immer treu in ihre Lebensversicherung eingezahlt, ist am Ende nie das ausgezahlt worden, was versprochen wurde. Ja? Was zur Folge hat, dass die heute mit Mitte 70 noch arbeiten. Und da kriege ich jetzt auch schon wieder Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke. Ich denke, das ist was ich zumindest für unsere Kunden abstellen kann, indem ich mit denen einfach Wege gehe, die sich vor allen Dingen für uns Verbraucher lohnen.
Ja, den letzten Punkt, den du angesprochen hast mit deinen Eltern, ist natürlich ein sehr persönlicher Grund. Ich habe da schon oftmals drüber nachgedacht. Ist es denn am Ende des Tages aus deiner professionellen Erfahrung so, dass, ich sag mal so, dieses Thema fehlendes Finanz-Know-how oder was ich am besten machen sollte, sagen wir vielleicht auch so eine Art Generationsfrage ist oder ist das sehr viel pauschaler? Also wie schätzt du denn das Finanz-Know-how in der heutigen Generation auch ein?
Ja, also ich meine, das Internet macht zwar eine Menge möglich, nur du musst dir überlegen, an keiner Schule, an keiner Uni wird das gelehrt, wie gehe ich halt sauber mit meinen Finanzen um? Wie sorge ich dafür, dass ich von Banken und Versicherungen nicht über den Tisch gezogen werde? Ja. Was lohnt sich gerade auch in der heutigen Zeit? Jetzt haben wir vielleicht auch eine sehr spezifische Zeit, wo es halt Niedrigzinspolitik und Ähnliches gibt. Was lohnt sich denn heute überhaupt noch? Und dieses Wissen, das wird eben halt nirgendwo gelehrt und da sehe ich auch so ein bisschen meinen Bildungsauftrag drin. Ich habe ja hier auch das Lipstadt, das Museum der preußischen Persönlichkeiten ja. eröffnet. Und die Analogien, die wir da schaffen, sind immer wieder die, dass wir sagen, dass finanzielle Bildung eben extrem wichtig ja. ist. Das ist nicht delegierbar, das ist Chefsache oder das ist Sache von jedem selber. Man kann nicht sich darauf verlassen, der Banker oder Versicherungsvertreter wird schon richten. Da sehe ich ganz großes Aufholpotenzial und das Netz ist eben da auch nicht unbedingt so eine große Hilfe. Denn in vielen Vergleichsportalen steht dann immer der oben, den das jeweilige Vergleichsportal da gerne stehen haben will.
Ne? Was sind denn die Gründe aus deiner Sicht, warum dieses Wissen so schwach ausgeprägt ist? Denn es wäre ja eigentlich, könnte man meinen, ein leichtes, so ein Schulfach wie Finanzintelligenz oder sowas zu integrieren. Worauf führst du das zurück, dass so wenig strukturiertes Wissen vorhanden ist?
Ja, das finde ich ehrlich gesagt sehr schade. Und für mich ist es auch nicht nachvollziehbar, warum Kinder in der Schule irgendwie lernen, wie viel Quadratmeter ein Land an Fläche misst oder keine Ahnung, welche Klimazonen es überall so gibt. Und so elementare Sachen für ihr Leben, also wie organisiere ich meine Finanzen so, dass ich auf lange Sicht klarkomme? Wie lerne ich aber auch den Umgang überhaupt mit ja. Geld, um mich nicht zu verschulden, um keine Kreditkartenschulden und Ähnliches am Ende an der Backe zu haben? Dass das einfach gar nicht stattfinden, ist für mich nicht nachvollziehbar. Meine Schwester ist selbst Oberstudierin und Rätin und Lehrerin an einer Berufsschule und die kann es auch nicht nachvollziehen.
Das ist echt spannend. Jetzt ist es ja bei dir so, ich meine, drehen wir es mal so rum, wenn du im Bildungsbereich was zu sagen hättest, also du wärst ab morgen praktisch jetzt Bildungsminister, bleiben wir bei dem Thema. Wie würde denn dann so ein Unterrichtsfach bei dir konkret aussehen? Sagen wir mal von der ersten bis zur vierten Klasse. Also womit würdest du einsteigen? Was würdest du den Kindern mitgeben?
Ja, also wenn ich was konkret zu sagen hätte, würde ich das vielleicht nicht bei den Erst- bis Viertklässlern unbedingt platzieren, weil ich weiß nicht, ob dann die Bereitschaft schon so da ist, um sich mit diesen Dingen dann wirklich auseinanderzusetzen. Ja. Ich würde es eher ab der 5. Klasse ansetzen und würde in die Richtung tendieren, dass ich die halt spielerisch diese Dinge erlernen lasse, mit Zahlen einfach umzugehen, die in die Angst auch nehmen vor diesem ganzen Thema.
Ja.
Weil für viele Leute, Ulf, ist es so ein bisschen wie der Gang zum Zahnarzt, dass man weiß, du hast keinen Bock da drauf.
Genau.
Willst dich mit deinen Finanzen nicht beschäftigen. Und das hat ja tiefe Ursprünge, ja. das Ganze. Ich denke, wenn man in der Schule es vielleicht nicht zu einem eigenen Fach erklären würde, aber man würde beispielsweise einfach zumindest mal pro Schuljahr irgendwie 2, 3 Referenten einladen, neutraler Natur, die zu dem Thema halt den Kindern halt so die wichtigsten Grundregeln mit auf den Weg geben.
Ja.
Und das Ganze mit einem Wiederholungseffekt. Das ist was, wo sicherlich schon eine ganze Menge in die richtige Richtung laufen würde. Ich mache das an Universitäten.
Ja.
Ist dann nochmal ein bisschen später das Ganze. Ich merke aber, wie Unwissenheit dort vorherrscht und vor allem, wie gut das angenommen wird von den Studenten.
Ja.
Dass sie jetzt einfach auch da mal so ein bisschen aufs Leben vorbereitet werden im Sinne von, wie sorge ich dafür, dass ich halt keine überflüssigen Versicherungen Jahrzehnte zahle, bis ich merke, dass sie überflüssig gewesen ist. Wie sorge ich dafür, dass ich keine Sparverträge abschließe, die, ja, so wie bei meinen Eltern, sich dann oftmals erst nach Jahrzehnten als schlechtes Investment rauskristallisieren. Wie kann ich da ein bisschen schneller angehen?
Jetzt ist es ja bei dir so, was ich so spannend finde, bei dir ist es ja wirklich so, ich habe das mal recherchiert, beziehungsweise ich habe dich ja in einem anderen Vortrag auch kurz mal kennenlernen dürfen, dass zu dir ja wirklich hunderte Menschen, gerade wenn du auch mal wieder einen Presseartikel hattest oder bei Focus wieder aktiv warst, dann auch zu dir wollen. Was ist aus deiner Sicht der Grund, warum so viele Menschen am Ende des Tages zu dir kommen? Was ist da dein Geheimnis, wenn man es so sagen will?
Na, du musst dir überlegen, wir leben in einer Zeit der totalen Reizüberflutung. Mhm. Man kann gar nicht mehr hinterherkommen, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, also Entscheidungsfinder, da sind wir wieder. Das geht schon los, wenn du durch die Einkaufsstraße läufst. Du bist da total überfordert, im Netz auch. Und die Leute suchen nach Abkürzung. Die suchen nach Wegen, wo sie sagen, Mensch, pass auf, hier muss ich mich nicht erst 3 Jahre mit beschäftigen, um zu entscheiden, wer sich bei meinen Finanzen unterstützen, begleiten ja. soll. Und dann sehen die halt so Sachen wie, Mensch, der hätte nie im Leben für die Fidumi-Serie, für so eine weltbekannte Serie schreiben dürfen, wenn er nicht auch was auf dem Kasten ja. hätte. Der würde beim Fokus nicht eine Kleinkommunikation kriegen, wenn er nichts auf dem Kasten hätte. Wäre nicht bei RTL Explosiv gewesen, wenn er nichts auf dem ja. Kasten hätte. Das heißt also mit anderen Worten, ich mache es den Leuten relativ einfach, diese Abkürzung zu nehmen, indem ich halt nach außen dokumentiere, dass wir einen gewissen Expertenstatus mhm. haben. Und ich glaube, das ist der Grund, warum so viele dann auf uns zukommen, weil sie sagen, ja, man weiß nicht, wem man vertrauen soll. Es ist ganz wichtig, ganz viel mit Bauch und Vertrauen zu tun hat unsere Branche. Und wenn hier jemand ist, der eben halt die Latte so hochlegt und nach außen eben dokumentiert hat, dass er eben halt auch wirklich Expertenwissen hat, dann gehe ich lieber dahin als zum nächsten Feldwart
und wieder. Das definitiv. Und ich finde es in Verbindung auch zu deinem persönlichen Grund, warum du das alles tust, also was du gleich zu Beginn erzählt hattest, eine sehr, sehr schöne Kombination. Und mittlerweile ist es ja so, ich habe mir das auch mal im Internet angeschaut, das Fachzentrum Finanzen, in dem du sitzt, ist ein wunderschönes Gebäude, eine ganz tolle Villa. Erzähl mal so ein bisschen, wie ist es dazu gekommen, dass du ausgerechnet dort sitzt, wo du jetzt sitzt?
Ja, das ist eigentlich eine sehr schöne Geschichte. Also ihr müsst euch vorstellen, ich habe halt hier irgendwie in Lippstadt schon seit jeher meinen Firmensitz. Und das Büro, was ich bisher hatte, ist 200 Meter diese Richtung schräg gegenüber. Mhm. Und ich bin hier fast jeden Tag an diesem Gebäude vorbeigefahren. Ja. Für mich mit Abstand das schönste Gebäude, ich würde fast sagen, im ganzen Kreis, was ich gesehen habe. Habe mich da schon ganz früh rein verliebt. Nur das Problem war, dass der Kreis Soest mit seinem Medienzentrum hier immer drin gesessen hat. Naja, und dann habe ich ein paar Mal angefragt, ob man es denn nicht erwerben kann. Die wollten es nicht verkaufen. Und zum Glück habe ich es 2017 dann endlich bekommen. Mhm. So, und dann bin ich ins Stadtarchiv gegangen und habe gesagt, das Gebäude, das ist irgendwie so schön. Aber was ist das eigentlich mal gewesen? Warum steht das überhaupt hier? Ja. Und habe dann festgestellt, dass das ehemals königlich-preußische Landratsamt war. Aha. Dass der Landrat hier damals seinen Sitz hat und auch Teil seiner Rechtsgeschäfte hier betrieben hat. Und habe gesagt, es kann doch nicht sein, dass so Gebäude wie diese alle in Vergessenheit geraten. Der nächste Finanzfuzzi, sage ich mal, jetzt so einer wie unser eins, der könnte jetzt ein großes Firmenschild dran machen und sich damit brüsten. Ja. Sagt, nee, das will ich nicht, sondern ich will, dass die Geschichte des Gebäudes wiederbelebt wird, weil viel zu viele von den historischen Gebäuden in Vergessenheit geraten. Und habe mich dann entschieden, das halt ehemals preußisches Landratsamt zu nennen und hier dann auch wieder ein Museum rauszumachen, in dem wir die Geschichte des Landrats auf der einen Seite nacherzählen, was vielen Lippstädtern gefallen wird, weil sie kennen dieses Gebäude und die Hintergründe teilweise, aber wenn wir die jetzt mal richtig schön beleuchten, merke ich jetzt schon, dass die Leute das gut finden, gerade die Rentner. Auf der anderen Seite ist aber auch das Zweite, was mir dann durch den Kopf gegeistert ist, wieso gehen wir nicht hin und machen zusätzlich preußische Persönlichkeiten mit rein. Menschen wie ein Robert Koch oder Theodor Fontane oder so weiter, die damals für uns wirklich schöne Sachen bewegt haben, von denen wir heute noch gehen, wo aber keiner so richtig weiß, was hat es damit auf sich gehabt. Und das waren zufällig eben Leute, die aus der Zeit Preußens kamen. Und das heißt, preußische Persönlichkeiten ist dann eben das Motto des Museums.
Wahnsinn, also ein Feuerwerk von Ideen, die du da tatsächlich zündest. Und ich finde es auch eine wunderschöne Idee, tatsächlich auch zu sagen, komm, wir machen eben nicht so das große Firmenschild, was du gerade gesagt hast, da dran, sondern es ist so ein bisschen mehr mit Understatement, was uns hier im Norden natürlich prinzipiell auch sehr, sehr gut gefällt. In aller Regel, lieber Dieter, hat das aber auch mit einer gewissen Wertestruktur zu tun, also dass man einfach für bestimmte Dinge stehen möchte und für bestimmte Dinge dann eben auch nicht. Erlaub mal da so die Andockfrage, was sind denn so deine 3 bis 5 Kernwerte, nach denen du letztendlich dein Handeln und auch dich als Person ausrichtest?
Ja, das ist ein ganz spannendes Thema, Ulf, was du ansprichst. Unten, das können wir jetzt nicht sehen hier im Podcast, das ist klar, aber ganz groß, wenn man im Eingang reinkommt, sieht man halt preußische Werte, die dazu geführt haben, dass, also man muss sich das so vorstellen, die Preußen damals, die haben einen relativ maroden Staatshaushalt übernommen und haben ihn zur Prosperität geführt, indem sie bestimmte Werte, bestimmte Tugenden gelebt haben, die nachher Vorbildcharakter in ganz Europa bekommen haben.
Ja.
Und das trifft eben halt auch so sehr mein Herz im Innersten, weil zum Beispiel nehmen wir das Thema Redlichkeit. Ich stehe zu dem, was ich sage.
Ja.
Das ist eine Sache, wenn du meinen Ordner aufklappst und sagst, Mensch, Dieter, wo bist du denn mit deinen Versicherungen? Wo legst du denn dein Geld an? Den kann ich immer daneben legen, schon seit 20 Jahren, weil ich eben genau die Dinge, die ich für mich einrichte, für die Leute einrichte. Das ist eines meiner tiefsten verwurzelten Werte. Ohne das kann ich nachts auch nicht in Ruhe einschlafen, dass ich mir immer die Frage stelle, was würde ich in deiner Situation machen? Ja. Würde ich es überhaupt machen? Und wenn, würde ich es machen? Und komischerweise geht das oftmals sehr analog mit dem, was ich für mich selber eben auch mache. Und das ist für mich eben Redlichkeit ist der Wert, der bei mir über allem steht. Ansonsten Ehrlichkeit ist in unserer Zeit nicht unbedingt, gerade in unserer Branche auch nicht unbedingt immer das, was man so viel wiederfindet. Ich hatte schon Unternehmensberater, die gesagt haben, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben, gesagt, seid ihr bescheuert? Was sucht ihr für Lösungen aus? Ihr könntet auch andere nehmen, da würdet ihr wesentlich mehr Provision für kriegen. Es kommt nicht, weil ich einen Heiligenschein mir aufsetzen will oder so, ne? Aber was ich festgestellt habe, dass wenn du das so in der Form betreibst, wie wir es tun, nach hinten raus die Enten fett sind. Das heißt, die Leute kommen immer wieder auf dich zu, mit allen möglichen Sachen. Die sind privat krankenversichert 20 Jahre lang. Sie sehen bei ihren Freunden, wie die Preise explodieren. Ich habe den Versicherer damals ausgesucht, nicht danach, wer hat das schönste Hochglanzprospekt oder eine Allianz Arena und Signal Iduna Park, sondern wer ist beitragsstabil über Jahrzehnte gewesen und warum. Ja. Und da kommt dann jetzt nach 20 Jahren eine Menge zurück an positive Energie. Und das ist das, was mich auch motiviert, hier jeden Tag Gas zu geben.
Ja, und ich habe gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe gehört, weil ich ja ein bisschen recherchiert habe für unsere Podcast-Folge, dass solche Werte wie Ehrlichkeit beispielsweise tatsächlich bei dir nicht nur, ich sag mal, Headlines sind, wie man ja vielleicht da manchmal dann doch blöderweise wieder als Kunde erlebt hat, sondern dass du das tatsächlich so für dich zementiert hast, dass du zum Beispiel eigenen Rechtsbeistand beispielsweise auch bei dir mit im Team hast, der für den Fall, dass es dann mal zu einer Unklarheit kommen sollte, sich tatsächlich auch für deine Mandanten dann einsetzt und der dann sogar von dir mitgestellt wird. Habe ich das so richtig verstanden? Weil das wäre ja ein Hammer-Differenzierungsfaktor, den ich am Markt sonst wo tatsächlich noch nirgendwo anders gehört habe.
Ja, der ist wieder aus der Not heraus entstanden, ne? Also müsst ihr euch vorstellen, jetzt ist ja so, ich habe auch ganz viele meiner Freunde und Familie bei uns entsprechend versichert oder habe die Sachen organisiert. Und ich bin weder Freund noch Feind von Versicherung, aber ich denke, wenn es dann drauf ankommt, dann müssen die halt auch ihren Mann stehen und zahlen, da wo es dann auch angemessen ist.
Das wäre zumindest ehrlich, ja.
Ja, ich hatte jemanden aus dem Freundeskreis, der berufsunfähig geworden ist, der bei uns auch versichert war. Mhm. Und es war für mich glasklarer Fall, dass der sein Geld bekommen muss, aber die Versicherung fing dann an und versuchte das abzuschmettern. Okay. Also oftmals im Leistungsfall lernst du die nochmal neu kennen, nicht alle, aber hat eine gewisse Regelmäßigkeit, gerade dann, wenn es teuer wird für die Versicherung. Ja. Und dann sind wir dagegen auch vorgegangen und die Richterin, die da darüber entschieden hat, die hat mich nachher beiseite gezogen und hat gesagt, Herr Homburg, finde das gut, wie Sie sich einsetzen und so weiter, aber das nächste Mal gehen Sie hin und stellen Sie Ihren Kunden in so einem Fall einen Fachanwalt fürs Versicherungsrecht zur Seite, der dafür sorgt, dass Sie auch das Geld bekommen und vor allen Dingen keine Fehler bei der Beantragung machen. Den ganzen Formfehler, den mit einhergehen. Und da habe ich gesagt, geile Idee, mache ich. Problem war, es gab keinen Fachanwalt für Versicherungsrecht vor 16 Jahren, war das, glaube ich. Und da habe ich mir dann einen jungen Anwalt von der Uni geholt, der frisch fertig gewesen ist, hat auch meine Kosten zum Fachanwaltslehrgang geschickt. Und seitdem hatten wir dann den ersten Fachanwalt für Versicherungsrecht bei uns im Kreis. Und im Moment, Kunde was hat, habe ich den eingesetzt. Und seitdem wir das machen, ist es halt viel entspannter, ne? Weil die Versicherer halt einfach sehen, welcher Wind von Anfang an weht. Das sorgt einfach dafür, dass dann im Praxisfall dann auch wirklich das Geld kommt. Zwar Zeit.
Und glaubst du, dass all diese Faktoren zusammengerechnet auch dafür Sorge tragen, ich versuche es nochmal die Verbindung herzustellen, du bist ja mittlerweile auch Autor, du hast es angesprochen, du hast Altersvorsorge für Dummies geschrieben, du bist aber auch Fokus-Online-Experte. Also bei dir ist in den letzten Jahren so viel passiert. Magst du nochmal erzählen, wie ist es dazu gekommen? Also ruft da auf einmal eine Redaktion an oder blätterst du am Morgen die Zeitung auf und jemand hat dich gewählt? Also wie wird man dann beispielsweise Fokus-Online-Experte noch dazu in der Branche, bei der ja eigentlich erstmal jeder sagt, lass mich zufrieden damit. Ich glaube, mittlerweile haben wir mitbekommen, dass du ganz, ganz viel getan hast, um diese Storyline deiner eigenen Branche auch nochmal so zu schreiben, dass sich Menschen da wirklich gut andocken können, dass du da auch Unterschiede machen willst, dass da ganz viel Herzblut dabei ist. Ich glaube, viele Entscheidungsfinisher wollen das auch. Und du hast so ein paar Sachen angedeutet, wie man das auch nach außen trägt, mit dem Finanzzentrum, mit dem Rechtsanwalt, den du dann auf eigene Kosten zur Ausbildung nochmal geschickt hast und so weiter und so weiter. Wie bist du denn in die Medien reingekommen? Also wie hat das funktioniert mit Autor und Fokus Online-Experte?
Die Idee vor 5 Jahren ist die gewesen, dass ich an der Uni, zu der Zeit war ich noch an der Uni, hatte meinen Master gerade im Anschlag, dass ich dann eher direkt mit der Promotion weitermachen wollte. Und ein guter Freund, mittlerweile guter Freund, damals war es mein Marketingberater, der sagte, du pass auf, es wäre aber eventuell schlauer für dich, wenn du nicht der nächste Doktor auf diesem Planeten wirst, sondern machst vielleicht was in deiner Branche recht ungewöhnlich ist, nämlich baust den Expertenstatus darüber auf, dass du halt andere Wege gehst, als es der Markt für gewöhnlich halt tut. Da war die Idee eben, für irgendeinen Verlag ein Buch zu schreiben. Ja. So, und da habe ich überlegt, ähnlich wie wenn ich Versicherungen oder Finanzen aussuche, was lese ich denn selber gerne? Worüber begeistert, was begeistert mich? Und ich hatte keinen Bock, den nächsten Sachratgeber zu schreiben. Irgendwie so einen dicken Wälzer, wo ich genau weiß, die Leute, das ist wie mit Diätbüchern, die kaufen sich den fürs Gewissen, aber lesen den niemals. Ja. Und da habe ich gesagt, was findest du selber cool? Und bin auf die Fidumi-Serie dann sofort gestoßen, weil ich die paar Mal schon für verschiedenste Themen zum Einstieg genutzt habe und davon sehr begeistert war, weil die mit einer gewissen Leichtigkeit schreiben, komplexe Sachverhalte so runterbrechen, dass auch unser Oma im Zweifelsfall versteht, ein bisschen Humor dabei ist und man einfach gut reinkommt. Und dann bin ich hingegangen und habe die angerufen, um es auf den Punkt zu bringen. Die waren natürlich erstmal weder begeistert noch nicht begeistert, sondern die kannten mich nicht, wussten nicht, was ich vorhabe. Ja. Und dann musste ich halt ein aufwendiges Bewerbungsverfahren durchlaufen, was dann am Ende positiv geendet hat. Und als das dann losging, habe ich erstmal gesehen, wie viel Arbeit das am Ende ist, aber auch wie hoch die Lernkurve nochmal für mich selber gewesen ist. Das muss man auch sagen. Ich konnte unwahrscheinlich gute Türen aufmachen zu Millionären, die sehr bodenständig ihr Vermögen angehäuft haben, konnte mir das Wissen von den abzapfen, konnte fragen, Mensch, wie habt ihr es denn gemacht, wie habt ihr denn mal angefangen und so weiter. Hab also selber eine hohe Lernkurve gehabt. Und als das Buch dann auf den Markt kam, ging der Medienrummel eigentlich los, ohne dass ich da großartig noch was für tun musste. Will heißen, dann kam die Euro am Sonntag, hat das Buch bewertet, dann kamen verschiedenste Zeitschriften auf mich zu. Wir sind mittlerweile sogar in der Pflegebibel mit einem Artikel, also da wieder der Heiligenschein. Ja. Und dann kam auch irgendwann der Fokus dazu, bis hin zu RTL Explosiv Weekend. Die riefen dann auch an, ich habe die nicht gefragt oder so, sondern die riefen an und sagten, Mensch, es wäre noch Peter Zwegert, Herr Homburg. Ich sage, ja, wir suchen sowas für Altersvorsorge, jemanden, der von Haustür zu Haustür mit uns geht und halt den Leuten Tipps gibt, wie sie ihre Altersvorsorge verbessern können. Ja. Das haben wir dann auch abgedreht und so bin ich da reingekommen. Aber um jetzt nochmal für euch da draußen, die vielleicht dann nicht erst ein Buch schreiben wollen, um in die Presse zu kommen und positive Publicity auf sich zu ziehen, Tipps zu geben. Also es gibt eben halt auch Presseeinrichtungen, die sich um sowas kümmern. Das heißt also, denen zahlt man ein monatliches Salär dafür, dass die hingehen und gucken, dass sie einen vermarkten. Da muss die Story aber sexy sein, die man hat. Ne? Es ist nicht einfach ausreichend, dass man irgendwas erzählt, sondern ich bin großer Freund von Spezialisierung auf einige wenige Themen. Letztes Wort dazu, Ulf, bei uns in der Branche ist so ein bisschen das Problem, wenn du normaler Versicherungsmensch bist, dann sollst du Haftpflicht, Hausrat, Unfall, Wohngebäude, Lebensversicherung, Krankenversicherung, Bausparverträge, Investments, betriebliche Sachversicherung, du sollst alles par excellence beherrschen. Dein Geschäftsplan sieht vor, wenn du in einem Themenbereich nicht performst, dann kriegst du deine Bonifikation nicht. Was zur Folge hat, dass wir Generalisten haben. Das heißt, die können von vielen ein bisschen, aber nichts richtig. In vielen Fällen. So. Und ich denke, wenn man spitz in den Markt geht, sich ein Thema raussucht, in dem man halt besser ist als andere, wenn man einfach extrem viel Zeit dort rein investiert und dann das verknüpft mit entsprechenden Pressezugangswegen, dann hat man auch die größten Chancen, da reinzukommen.
Ja, und sehr spannend. Ich kann mir vorstellen, dass gerade wenn RTL dann anruft und Euro und selbst die Pflegebibel, dass dann natürlich auch so die eigene Persönlichkeit auch nochmal ein ganzes Stück verändert. Wer bist du denn heute, wenn du mal so zurückblickst, wie es mal alles losging und die Geschichten, die du mit uns jetzt dankenswerterweise geteilt hast, hat diese Arbeit mit dir in deiner Persönlichkeit gemacht?
Also es hat die Persönlichkeit unwahrscheinlich gestärkt und zwar von erster Linie, es hat angefangen eigentlich mit meiner Familie. Da muss ich einfach sagen, meine Eltern hatten sich für mich damals vorgestellt, ich war in der Offizierlaufbahn bei der Bundeswehr, als ich mir überlegt habe, im Finanzbereich selbstständig zu machen, die haben mich für verrückt erklärt. Ja. Weil da hatte ich eigentlich alles safe, 12 Jahre Verpflichtung mit Studium und sicheres Einkommen und nachher Verbeamtungsmöglichkeit und ich entscheide mich halt für so eine zwielichtige Branche. Und das lässt sich natürlich nie ganz ausräumen, dieses Vorurteil. Und es ist auch nicht ungerechtfertigt, dass das Vorurteil besteht. Aber du musst dir vorstellen, als dann das Buch auf den Markt kam und meine Eltern noch vor mir, weil die erste Lieferung kam zu uns in die Garage, wir haben 2 Familienhaus, und mein Vater dann dieses Buch in der Hand hielt, der hat es in der Zwischenzeit sogar schon Nachbarn geschenkt gehabt, das wusste ich gar nicht, kam dann nach Hause und dann musste ich vorstellen, dann hatte er das Buch in der Hand und sein Mutter sitzt daneben und sagt, Junge, sag mal, bist du eigentlich bescheuert? Ich sage, wieso? Ja, ist ja geil, dass du ein Buch geschrieben hast, ne? Das finden wir total cool, aber wie kannst du die Leute denn Dummies nennen? Also das geht ja gar nicht. Naja, und dann habe ich es auch nicht so davon abbringen können. Ich habe ihnen das schon erklärt, dass das eine Serie ist und so weiter, aber sie wollten das irgendwie nicht nachvollziehen, warum ich die Leute da draußen Dummies, das liest doch kein Mensch, so war die Quintessenz, wenn da die Leute schon so beschimpft gleich am Anfang werden. Ja, zum Glück kam es kurz danach im Patrioten, das ist unsere Tageszeitung, 70.000 Leute lesen das auf der Titelseite. Und da stand dann ein großes Bild von mir und darunter stand, erster Lippstädter schreibt für weltbekannte Bücherserien. Ja. Und dann wurde das erklärt. Und ich war gerade auf einer Messe in Frankfurt mit Alex Fischer, hatten wir zusammen stand und präsentierten unsere Bücher. Ja. Da kam ein Anruf von unserem Vater rein, der dann, erst war unsere Mutter am Telefon. Die sagte dann, pass mal auf, Junge und so weiter, wir haben das gerade gelesen und so weiter, mit dem Buch und so weiter, mit dem Patrioten. Denn die Nachbarn sind zu uns rübergekommen. Die kamen wildfuchtelnd, klingelnd an die Tür und haben gesagt, Mensch, Ingrid Dieter, also mein Vater heißt auch Dieter.
Ja.
Ihr könnt so stolz sein und so weiter. Wir kennen diese Bücherserie, dass euer Junge dafür geschrieben hat. Das hätten wir ja nie gedacht, dass es einer mal aus unserem Ort machen würde und so. Und Mama, Papa haben sich natürlich tierisch gefreut, riefen mich dann an. Erst unsere Mutter gekommen, kaum sprechen. Dann kam Papa ans Telefon und der sagte so, ich muss alles revidieren, was ich gesagt habe. Ich bin so stolz auf dich, Junge. Und das war so der erste Moment, wo ich gemerkt habe, dass ich so, das war wie so ein, weiß ich nicht, so ein Schuss ins Herz. Fließt auch Tränen dann.
Ja.
Wo ich dann gemerkt habe, dass das viel mehr nach draußen eben auch bewegt hat, als ich mir es überhaupt erahnen oder erhoffen hätte können.
Ja.
Und was danach losging, auch so in Sachen Bewusstseinsveränderung und Persönlichkeitsentwicklung, nicht nur bei mir selber, sondern nimm dir auch meine Mitarbeiter, die heute halt den Kunden ganz anders anrufen.
Ja.
Ruft jetzt der nächste Feldwald- und Wiesenmakler an, die sind auch nicht arrogant geworden, aber man merkt, die finden das cool, die transportieren das zu den Menschen nach da draußen, dass wir halt eine Botschaft haben.
Ja.
Und so wirkt das wirklich viral, nicht nur bei mir selbst, sondern auch mein ganzes Umfeld. Und ich finde, es hat sich maßgeblich, die zwischenmenschlichen Beziehungen sind viel herzlicher geworden, es hat sich maßgeblich verbessert.
Schön. Also ganz, ganz ermutigend finde ich auch für jeden, der wirklich eine Entscheidung auch finishen möchte und vielleicht am Anfang, du hast es gerade durchschimmern lassen, selbst aus dem nächsten Umfeld, du hattest deine Eltern gerade erwähnt, ich glaube, das kennt jeder, dass wenn man sagt, also bei mir war es so, ich habe damals meinen Eltern gesagt, so, ich baue mein eigenes Unternehmen auf und mein Vater guckte mich damals an und sagte, ja, das wollte ich auch mal, bist du dir da wirklich sicher, du hast ja auch einen gut abgesicherten Job und so weiter. Und klar, man kann im Vorfeld nicht alles sehen, was alles so auf einen zukommt. Und gleichzeitig stelle ich fest, dass das ganz, ganz viele tolle Momente im unternehmerischen Alltag dann auch tatsächlich auf uns einprasseln schon fast. Und dass man manchmal erstaunt ist, wie großzügig sich tatsächlich dann auch das Leben mit den einzelnen Erfolgsparametern dann tatsächlich zeigt. Sag mal, bei dir wird ja die Reise auch weitergehen. Du hast ja mittlerweile schon, also du hast so viel erreicht. Du warst in der Presse, du hast ein Fachzentrum gemacht, du hast irgendwie studiert. Du hast die Branche oder die Story deiner Branche etwas anders angefangen zu erzählen, als das die meisten anderen tun. Was kommt noch? Was sind so die nächsten drei Pressemitteilungen, die wir von Dieter Homburg hören werden?
Also die nächste Pressemitteilung, die du hören wirst, dass ich verheiratet bin. Das ist das Nächste, was ich mache.
Oh, cool. Glückwunsch.
Ich habe nämlich das große Glück, dass ich wirklich einen totalen Herzensmensch als Freundin gefunden habe.
Ja.
Und das hat bei der ganzen Entwicklung auch nochmal maßgeblich beigetragen.
Ja.
Momentan, Ulf, muss ich dir ganz ehrlich sagen, kann ich keine Presseöffentlichkeitsarbeit mehr vertragen, weil jedes Mal kommen neue Leute auf uns zu. Wir haben momentan, ich glaube, 180 Leute, die auf einen Termin warten.
Wahnsinn.
Ich strukturiere den Laden, ich vergrößere unser Team und sorge dafür, dass wir auch in der Lage sind, größere Stückzahlen zu verarbeiten. Das ist meine nächste Herausforderung. Die Herausforderung ist, weniger die nächsten Presseartikel vom Stapel zu lassen, sondern erstmal die Infrastruktur zu schaffen, dass wir mehr Menschen helfen können. Und da arbeite ich gerade wirklich auf Hochtouren dran, dass das...
Sehr schön. Und das ist, finde ich, auch nochmal eine... ja, indirekte Bestätigung deines Wertes, zumindest in meiner Welt, der Redlichkeit. Also zu sagen, okay, ich blase jetzt nicht irgendwelche Pressemitteilungen wieder raus, um so ein bisschen kurzfristigen Show-Effekt zu haben, sondern dann lieber ja ordentlich und Schritt für Schritt und damit dann auch ja den Werte folgend, die du uns hier auch in der Podcast-Folge genannt hast. Lieber Dieter, ich weiß, du hast es auch gerade schon gesagt, 180 Leute warten auf einen Termin. Insofern war ich sehr froh, dass wir überhaupt einen Termin heute gefunden haben. Ich finde, du bist ein tolles, ermutigendes, unternehmerisches Beispiel dafür, dass auch in Branchen oder in Situationen, in denen vielleicht andere dagegen sind, sich Vorurteile bilden, eine ganze Branche vielleicht so leicht in Verruf geraten ist, es mit einer einzigen Entscheidung damit beginnt, dass so viel Tolles letztendlich entstehen kann. Und bei dir sind es ja wirklich nicht nur die Worte, die einem Glauben machen wollen, dass es auch anders funktionieren kann, sondern vor allen Dingen auch die Zahlen, Daten und Fakten, die wirklich eine sehr, sehr klare Sprache sprechen. Insofern, ja, fand ich es ein sehr besonderes Interview. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, nach sehr, sehr langer Zeit habe ich auch persönlich mal wieder den Eindruck, da draußen gibt es einen Versicherungsmakler, mit dem man sich auch wirklich gerne und auch solide unterhalten kann. Insofern könnte sein, dass du bald 182 Kunden hast, die dann auf den Termin warten. Da muss ich nochmal gucken. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert am besten gleich den Podcast der Entscheidungsfinisher, denn wir werden immer wieder sehr spannende Menschen, unter anderem wie Dieter Homburg, im Interview zu Gast haben. Lieber Dieter, ich sag dir ganz vielen Dank. Grüße an dein Team. Ganz viel Spaß und Erfolg beim weiteren Auf- und Ausbau. Und ja, wer weiß, vielleicht hören wir uns dann irgendwie in einem Jahr nochmal und hören von dir weitere spannende Wachstumsgeschichten, die du und dein Team dann geschrieben haben. Vielen Dank, dass du heute bei uns warst.
Ja, ich sage auch ganz lieben Dank, Ulf, du machst das wirklich klasse. Also frei von der Leber weg, sehr sympathisch und da habe ich gerne mitgemacht.
Dankeschön. Bis dahin.
Ciao.
Tschüss.
Das war eine weitere Folge des Entscheidungsfinisher Podcasts, dem Erfolgspodcast für Menschen, die hungrig sind, auf das nächste Level zu kommen und müde, permanent an der gleichen Stelle zu scheitern. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat und du selbst auf dein nächstes Level möchtest, dann werde jetzt einfach Teil der Community. Sichere dir deinen Platz auf www.entscheidungsfinisher.de und vielleicht bist genau du dann schon in wenigen Wochen unser nächster Gast hier im Podcast. Mehr Informationen zu den Entscheidungsfinishern und unseren Gästen findest du auch in den Shownotes.